Hallo und herzlich willkommen zum Softwerkercast. Ich bin Marco, euer Podcast-Host, und heute bin ich gemeinsam mit meinem Co-Moderator Max und unserem Gast Timothy hier, um über die praktische Nutzung von ChatGPT zu sprechen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und hoffen, dass ihr in dieser Folge viele interessante und hilfreiche Informationen mitnehmen werdet. Lasst uns loslegen und vielleicht auch direkt der Disclaimer vorweg: Dieses Intro kommt direkt von ChatGPT. Timothy, möchtest du dich vielleicht noch einmal ganz kurz vorstellen, dann kriegen wir so das Gespräch auch an den Start, die Leute wissen, mit wem sie reden.
Ja, super gerne, vielen Dank. Ich bin Timothy, ich bin IT-Consultant bei der Codecentric. Ich mache eigentlich alles von Produktmanagement und Produktstrategie hin zu MVP-Launch, zum fast halt, ja, ein bisschen was an Design, ein bisschen was an Marketing, ein bisschen was an Softwareentwicklung, und bin da in sehr, sehr verschiedenen Rollen unterwegs. Weswegen ich auch ChatGPT für ganz, ganz viele verschiedene Sachen genutzt habe. Hatten wir beim letzten Mal ja schon relativ ausführlich drüber geredet.
Wollen wir dann nochmal ganz kurz sagen, warum wir uns unterhalten? Also die Antwort ist ziemlich kurz.
ChatGPT oder auch sonst irgendwie nutzen können.
Ja, wir hatten eigentlich ja auch total viel noch im Nachgang darüber gequatscht, so wie wir mit der GPT-3-API so rumgespielt haben, was wir da so für Erfahrungen gemacht haben, und haben im Nachgang halt gedacht, so, ja, eigentlich hätten wir besser den Podcast noch ein bisschen weiterlaufen lassen sollen oder die Aufnahme weiterlaufen lassen sollen. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis wir den Follow-up-Termin erstellt haben. So, das war so der Hintergrund.
Ja, ja, und jetzt sind wir da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil bin ja noch relativ jungfräulich, was ChatGPT betrifft. Ich habe mich ein bisschen reingelesen. Ich habe natürlich auch durch unsere letzte Aufnahme zu ChatGPT viele gelernt. Und im Nachgang natürlich auch noch ein bisschen lesen, aber ich habe es noch nicht genutzt. Also ich muss sagen, ich bin da noch sehr, sehr unbedarft und bin natürlich auch eher, sagen wir mal, heute mal etwas neugierig, wie ihr das denn eigentlich so nutzt. Also was macht ihr denn so, sagen wir mal, im Alltag oder nicht Alltag, beruflich, eben, was wir schon gesagt haben, ne? Also sonst irgendwie, wofür kann man das denn überhaupt nutzen? Wo hat es denn seinen Sweet Spot?
Ja, Marco, willst du?
Ja, ich kann ja vielleicht einfach mal loslegen. Also was mir so ganz spontan durch den Kopf geht, ist: Wenn ich möchte, kann ich es von morgens bis abends nutzen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Ich glaube, der plakativste Anwendungsfall, da musste ich selber noch ein bisschen schmunzeln, war, dass ich einfach mal gute Nachtgeschichten für meine Kinder generiert habe. Dass ich die gefragt habe, so, was wollt ihr denn mal hören? Wer soll denn da dran teilnehmen? Welches Setting ist das ungefähr? Und dann fällt da einfach mal so eine gute Nachtgeschichte raus, so ganz customized auf die Kundschaft. Das fand ich irgendwie ein super plakatives Beispiel, weil das sowas ist, dass da kann man was beschreiben. Man kann sagen, hier, ich möchte jetzt mal dies und jenes machen in diesem Schreibstil, und auch nochmal dann ins Gespräch gehen und sagen, ja, mach das doch bitte so und so. Und das fand ich irgendwie so, als auch um den Kindern das mal zu erklären, so wie das so funktioniert und was da so hintersteckt, fand ich das ganz nett. Ja, genau, das ist so das allererste, was mir so einfällt.
Hast du die Geschichten dann vorgelesen?
Ja, genau, die habe ich noch nicht synthetisieren lassen. Da habe ich das Mobilgerät als Buchersatz verwendet.
Das geht ja mittlerweile auch echt fantastisch gut, ne? Also ich habe ein bisschen was grundsätzlich mit generativen KI-Modellen rumgespielt. Ich finde das, was mit Stable Diffusion, Midjourney und DALL-E 2 so geht, halt unfassbar faszinierend. Haben wir ja beim letzten Mal im Nachgang auch drüber gesprochen, dass 2023 so ein faszinierendes Jahr ist, weil wir in der Lage sind, so viele verschiedene von den Medien, die wir gerade so konsumieren, über KI zu generieren, ne? Also wir haben Bilder, wir haben Text, was richtig gut funktioniert, wir haben Stimme, und damit kann man schon extrem viel abdecken. Also es geht sogar mittlerweile bis zu dem Punkt, dass man, ich sag mal, ganze Podcast-Folgen, dass wir die nächste, das ist ja vielleicht die Idee für den nächsten Podcast: Wir synthetisieren unsere Stimmen und lassen einfach ChatGPT oder GPT-3 die gesamte Podcast-Folge schreiben, und dann gucken
wir mal. Das machen wir vielleicht lieber nicht. Das machen wir vielleicht lieber nicht, dass wir uns hier dann obsolet machen.
Ja, und das ist das Interessante. Also dieser Space ist im Moment so, es gibt so eine richtige Goldgräberstimmung, habe ich das Gefühl, gerade so für jeden einzelnen Prompt, den man bei ChatGPT oder in GPT-3 reinhauen könnte, gibt es mittlerweile dann so eine kleine App, die eigentlich nur ein Wrapper ist um diesen Prompt mit einem anderen User-Interface. Und ja, also wie gesagt, gibt es mittlerweile Integrationen in zum Beispiel, keine Ahnung, Buffer oder so. Ich weiß nicht genau, Buffer das jetzt wirklich macht, aber so Tools wie Buffer, also Automatisierung von Social-Media-Content. Und ja, gibt mittlerweile irgendwie echt alles. Und alles powered by GPT-3. Das ist sehr faszinierend.
Ja, ja, das ist ja sowieso ziemlich, wenn man sich das so auch alles anschaut, gerade was da noch so hintersteckt. Ich muss so an Whisper noch denken. Also gerade auch, dass man jetzt diese Podcast-Folge könnten wir auch noch mal nehmen. Whisper ist, glaube ich, auch ein Tool aus der OpenAI-Landschaft.
Jupp.
Und kann dann wirklich, ja, Sprache zu Text umwandeln. Ist jetzt nicht perfekt, aber man kann es schon mal so als Basis nehmen, um jemanden darin so ein bisschen arbeiten zu lassen. Also, was du auch beschrieben hast mit den Bildern, das war auch immer so das Erste, was mir die Leute gesagt haben. So, ja, und hier kann man dann noch Bilder generieren lassen und ja.
Bilder generieren geht über DALL-E, oder?
Ja, ja, genau. Also du kannst, ich habe letztens eine kleine App geschrieben, um ein bisschen auszuprobieren, wie so die APIs funktionieren. Und eine kleine App war ein Sprachtrainer und die andere war tatsächlich so gute Nachtgeschichten für Kinder, die dann individualisiert funktionieren sollen. Das heißt, man kann sich einen Charakter aussuchen, das über ein Inputfeld dort reintackern, sagen, für welches Alter der Kinder diese Kindergeschichten geschrieben werden sollen. Und da war ich insbesondere neugierig, wie das so funktioniert, wenn man jetzt letztendlich nicht nur sich diese Kindergeschichten generieren lassen will über die GPT-3-API, sondern insbesondere auch, wie verarbeitet man die Responses. Also mein Trick im Moment, und vielleicht gibt es da auch bessere Methodiken, ist, dass ich immer TypeScript-Typen in meine Prompts mit einfüge und dann sage, also die Response soll diesen Typ haben sozusagen, und dann fange ich an, das Ganze zu parsen, weil ich GPT-3 dazu zwinge, mir ein JSON-Objekt zurückzugeben, was ich dann über JSON.parse parsen kann und so halt weiterverarbeiten kann. Da muss ich nämlich nicht irgendwie so Strings oder so auseinandernehmen und parsen. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen so ein Problem in der Interaktion mit der GPT-3-API, finde ich. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Aufhänger. Können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, aber was ich auch gemacht habe, ist, mir dann zu den einzelnen Bestandteilen von dieser Kindergeschichte, also sozusagen zu den einzelnen Seiten, mir dann auch von GPT-3 einen Prompt ausgeben zu lassen, den ich dann für DALL-E 2 nutzen kann. Und dann habe ich halt die DALL-E 2 API benutzt, um mir auch die Bilder zu generieren. Dann hatte ich so ein cooles kleines Interface, wo man links den Text hatte und rechts das Bild dazu. Also da geht schon echt viel. Und ich glaube, dass insbesondere für so neue Produktideen das gerade so ein richtig, richtig guter Space ist. Mhm. Und für so Digitalisierung von Bestandsprozessen, da glaube ich, muss man sich sehr genau angucken, wofür man das denn nutzen kann und nutzen will.
Wobei du da mit der Integration, also du hast ja auch gerade beschrieben, dass du da TypeScript-Objekte nutzt, das finde ich schon ziemlich smart, weil ansonsten kriegt man wirklich einfach nur Text zurückgedumpt und muss dann wirklich schauen, so, was mache ich denn jetzt damit? Muss ich ja selber noch so ein Entity Recognition drüber laufen lassen, um da überhaupt irgendwo was zu verstehen?
Ja.
Und du machst es jetzt aber wirklich so, also die API bringt dir das, gibt dir das zurück und du kriegst dann auch wirklich einen Prompt raus, mit dem du dann auch Bilder generieren kannst. Das heißt, du kannst dann in deiner App kannst du ziemlich simpel einfach sagen, okay, das ist jetzt der Output für also wirklich zum Konsumieren, zum Lesen, und dann hast du auch gleichzeitig so ein Coverpage generiert über eine andere Möglichkeit, über eine andere API. Und genauso hast du es ja eigentlich auch in Geschäftsprozessen nachher. Also du musst ja dann auch dafür sorgen, dass du irgendwo die ganze Magic eintüten kannst. Das sehe ich dann auch immer noch so als die Herausforderung, die dann vor einem steht. Weil wenn ich jetzt mit einem Kunden rede, der sagt so, ja, ich kann das ja mit ChatGPT, dann versteht mich das doch, erzeugt doch da Dinge. Wieso ist denn das hier so schwer?
Ja, exakt. Also dieser Transfer, ne, also da hatten wir beim letzten Mal ja auch ein kleines bisschen drüber geredet. Also dass da Ansprüche an ChatGPT oder an diese Sprachmodelle gestellt werden, die diese Sprachmodelle teilweise nicht so richtig erfüllen können oder wo auf jeden Fall noch sehr viel extra Arbeit reinfließen muss, um das dann wirklich in Unternehmen beispielsweise nutzbar zu machen, ne? Und dieser Glue, dieser Kleber zwischen einzelnen Prozessen und so weiter, das ist halt so eine Sache, die eine typische Hürde ist. Das ist aber ja auch nichts Neues, ne?
Ich glaube, für uns ist jetzt gerade wirklich echt gut, dass wir so ziemlich früh dabei sind und einfach mal ausprobieren können, nochmal so früh schauen können, okay, dafür kann ich das nutzen. Ich kann es auch, ich habe es jetzt auch letztens einfach mal meiner Frau in die Hand gedrückt, die etwas Kreatives vorhat, aber dann irgendwo mit dem Chat an sich nochmal zu neuen Ideen gekommen ist, die einfach gesagt hat, so brainstorm mir doch mal was und schreib mir doch mal da was zu, gib mir ein paar Ideen und hat ihr dann auch so aus einer kreativen Pause rausgeholfen. Das fand ich auch nochmal sehr gut, dass das dann im Endeffekt, weil ich ihr gesagt habe, komm, benutzt das wie, ja, wie einen Assistenten, wie einen Praktikanten, dem du mal so Dinge erklärst und ja, da kommt dann ein bisschen was zurück, mit dem du was arbeiten kannst.
Was ich interessant finde ist, und das kristallisiert sich für mich jetzt für, wenn ich so kleine Prototypen baue oder so, für neue Produkte oder so oder für Ideen, die ich irgendwie cool finde, dann fungiert ChatGPT häufig für mich als so eine Art Prototyping-Canvas. Also zum Beispiel dieser Sprachtrainer, den ich gebaut habe, die Idee war, dass ich ganz gerne so eine Art Chatbot hätte, der 24/7 verfügbar ist, mit dem ich immer schreiben kann, wenn ich will, und das auf einer fremden Sprache, die ich gerade lernen möchte, weil ich so für mich über die letzten Jahre rausgefunden habe, dass das tatsächliche Schreiben und das Konsumieren, also das Lesen und das Schreiben und sich Gedanken über die Formulierung machen, sehr gut, also ein sehr gutes Mittel sind, um so eine neue Sprache zu lernen. Und das in so einem casual way, wo die Hürde niedrig ist, das tatsächlich zu nutzen, finde ich sehr, sehr cool. Ich habe da eine Zeit lang die App Tandem zum Beispiel benutzt. Da kann man letztendlich einfach mit echten Menschen, die zum Beispiel aus Spanien oder was man halt gerade irgendwie lernen möchte, welche Sprache man lernen möchte, kann man sich da mit den Leuten verbinden und mit denen einfach ein bisschen chatten. Und die haben dann die Möglichkeit auch, ich sag mal, die eigenen Grammatikfehler und so zu verbessern und einem da Hinweise zu geben. Und das, was ich immer ein bisschen nervig fand, war, dass das natürlich, das klingt so fies, ne, das klingt sehr egoistisch, aber man muss sich natürlich auch darum kümmern, dass der Lernerfolg bei den anderen Leuten eintritt. Also, dass man immer ein bisschen mischen muss aus, wir schreiben ein bisschen Deutsch, wir schreiben ein bisschen Spanisch, ich muss den anderen Leuten helfen, die müssen mir ein bisschen helfen. Und da habe ich, und gleichzeitig natürlich manchmal, je nachdem, was man lernt, wenn man jetzt mit Amerikanern oder so schreibt, wenn man Englisch lernen möchte oder so, hat es natürlich auch den Zeitversatz von den Zeitzonen und so. Und dann sind die mal nicht online, wenn man gerade schreiben will. Und da habe ich gedacht, boah, das wäre doch eigentlich ein cooler Use Case, um sowas mal mit so einem Chatbot abzudecken. Was habe ich gemacht? Ich habe quasi so einen initialen Prompt in ChatGPT reingejagt, der da hieß, du bist jetzt mein Sprachtrainer und ich möchte dich gerne benutzen dafür, dass du mir Sprache XY beibringst und deswegen versetze ich doch mal in den Charakter so und so mit den und den Hobbys und lass uns einfach einen Casual Chat halten und liefere mir zu jeder Antwort, ich schreibe dir auf der und der Sprache, bitte antworte mir auf der und der Sprache, gib mir aber auch immer eine englische Übersetzung zurück und verbessere meine Fehler, Grammatik und Rechtschreibung auf Englisch. Das hat gut funktioniert, dass ich gedacht habe, hey, sowas lässt sich doch eigentlich cool in einem anderen User-Interface abdecken, ne? Dass du einfach halt irgendwie so eine normale Chat-App hast, die man relativ easy auf dem Mobiltelefon benutzen kann. Und dann habe ich das gebaut und das war so mein erster Schritt in Richtung, ich möchte mal eine GPT-3-API für mich benutzen.
Du hast ja echt noch so eine Übersetzer-App gebaut, oder wie? Also so eine Sprachtrainings-App.
Ja. Genau, ich habe so einen kleinen Sprachtrainer gebaut, ja. Okay, und das hat ganz gut funktioniert sogar tatsächlich, aber und das ist ein großes Aber, wenn man sowas mal macht, das ist kann ich sehr empfehlen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen einerseits, und man lernt auch extrem viel, weil gerade bei solchen Apps schleppt man sehr viel Kontext hin und her und das Pricing, das kriegt man, wenn man nur ChatGPT selber in der Web-UI nutzt, nicht so richtig mit, die API wird quasi nach sogenannten Tokens abgerechnet und da gibt es irgendwie so eine Heuristik, dass ein Token ungefähr 4 Zeichen sind. Und man hat bis vor kurzem noch ungefähr 2 Cent für 1.000 Tokens bezahlt. Also 2 Cent für 4.000 Zeichen. Das klingt erstmal nach, ist okay, gar nicht mal so schlecht das Pricing. Aber 4.000 Zeichen mit einer initialen Anweisung plus so den Chatverlauf bis hierhin, ist dann doch gar nicht mal so viel. Und das Problem ist natürlich, dass man ja den gesamten bisherigen Verlauf jedes Mal hin und her schickt, sodass die erste Nachricht, die man mit diesem Chatbot schreibt, noch relativ günstig ist. Aber die zweite Nachricht schickt man ja die erste Nachricht plus die initiale Anweisung mit, sodass man sehr, sehr schnell bei, ich sag mal, 10, 15, 20 Nachrichten oder so auf einmal pro Nachricht bei 2 bis 4 Cent oder so landet, was dann gerade so diese variablen Preismodelle sehr schnell kaputt macht. Und deswegen kam ich für mich so ein bisschen zu dem Schluss und daher dann auch so dieser Versuch mal in Richtung Kindergeschichten, dass so ein abgeschlossenes Ding, wo man nicht so viel Erwachsenenkontext hin und her schicken muss, sondern einmal sagt, bitte generiere mir jetzt das und dann kommt der Text raus, dass das deutlich besser funktioniert für so neue Geschäftsmodelle.
Warte mal, du hast gesagt, du schickst dann quasi deine Initial, also du schickst quasi den alten Verlauf immer mit, oder wie?
Ja, genau. Also ich glaube, für manche Use Cases ist das extrem wichtig. Bei diesem Chat zum Beispiel, angenommen, ich würde immer nur meine Nachricht hinschicken und mir dann die Antwort ausgeben lassen, dann landet man schnell in diesem Infinite Loop, in diesem awkward Infinite Loop, dass man fragt so, hey, hey Peter, wie geht's dir? Und dann sagt ChatGPT, hey Timothy, mir geht's gut, wie geht's dir? Und dann schreibst du, ja, mir geht's gut. Und dann schickt man das zurück und dann antwortet ChatGPT mit oder GPT-3 mit, ja, mir geht's auch gut, wie geht's dir? Und da muss man halt immer ein bisschen was an Kontext mitschicken, damit das tatsächlich eine gute Unterhaltung wird. Und es ist dann am Ende so ein bisschen eine Frage mit, wie viel Kontext musst du mitschicken, um eine natürliche Unterhaltung zu erzeugen. Okay. Also, und
du schickst
wahrscheinlich
nicht den kompletten Chat, sondern du schickst nur diesen Kontextteil deines letzten Chatverlaufs mit, damit da irgendwo die Interaktivität vorhanden ist. Ah, okay.
Genau. Bei dem Chat-Beispiel reicht es wahrscheinlich, ist jetzt nur mal so eine Vermutung, wenn man die letzten 15 Nachrichten, die man hin und her geschickt hat, mitschickt oder so.
Na gut, aber natürlich auch ein paar Token, die dann kommen.
Klar, genau. Und je mehr Kontext man mitschickt, desto besser wird natürlich die Qualität der Unterhaltung insgesamt. Ne? Mhm. Weil man ja dann natürlich auch auf Sachen, na, was hast du gestern so gemacht, referenzieren kann.
Ja, okay.
Und bei einem Chat ist das vielleicht nicht ganz so kritisch, aber bei anderen Use Cases ist der Kontext vielleicht wichtiger. Also wenn man sich mal vorstellt, man macht irgendwie so ein Text-Adventure-Game oder so, wo man dann halt so Dungeons and Dragons-mäßig ja eigentlich auch, ich sag mal, 15 Aktionen weiter wirklich genau wissen will, was ist 15 Aktionen vorher passiert, da muss man dann immer sehr, sehr viel Kontext mitschicken. Und deswegen, glaube ich, gibt es so diesen Zweier-Split an Geschäftsmodellen oder beziehungsweise, wenn man sich Gedanken macht, welchen Use Case man über die GPT-3-API abbilden will, muss man sich, glaube ich, im Klaren sein, wie viel Kontext muss ich mitschicken und wie viele Tokens schiebe ich da immer durch die Gegend. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kostentreiber oder ein sehr großer Kostenfaktor. Deswegen ist auch sowas wie große Dokumentenverarbeitung, glaube ich, durchaus schwierig.
Nicht,
ne?
Nicht so also günstig weil, wahrscheinlich, ne?
Ja, exakt, genau. Und dann hast du natürlich auch die Problematik, dass du sowas wie eine OCR oder so ja trotzdem vorher machen musst. Und deswegen ist es sicherlich ein extrem mächtiges Tool, was man benutzen kann. Ich glaube aber, dass man sich der Use Cases bewusst werden muss, ne? Und dass eine sehr bewusste Entscheidung sein muss. Deswegen auch beim letzten Mal so ein bisschen unser Fazit, das ist jetzt kein Hammer, den man für jeden Nagel benutzen kann, so in etwa, sondern ein sehr gezieltes Tool für und was stellenweise extrem, also fantastisch funktioniert.
Finde ich eben nämlich eine gute Aussage, weil ich habe mich ja eben mit ein paar Freunden mal unterhalten und wie gesagt, der eine da ist halt mega gehypt und sagt, ah, damit kannst du alles machen. Sag ich, was ist denn alles, ne? Was ist denn? Ja, du kannst dem sagen, was du willst, und der macht das. Bisschen weit hergeholt, also. Deswegen bin ich schon sehr interessiert daran, was so die Use Cases denn mögliche sinnvolle Use Cases sind oder beziehungsweise praktische Use Cases sind, die auch schon genutzt wurden. Weil unter alles kann ich mir nie was vorstellen, weil dafür bin ich einfach, ja, dafür ist meine Fantasie einfach zu schwach, dass ich mir wirklich sinnvolle Dinge damit vorstellen kann, weil alles zu tun ist einfach so ein weitläufiger Begriff, der halt schon wieder total. Das ist wie Cloud Computing, ja, da kannst du alles auch alles machen, ja, Quatsch. Du kannst nicht alles damit machen, aber du kannst halt viele, viele Sachen damit machen, die halt genau in diesem Bereich reinfallen. Und deswegen bin ich da mal sehr interessiert daran, was denn so wirklich vernünftige Use Cases sind, wo auch Leute sagen, ja, dafür benutze ich es gerne, dafür ist es auch vernünftig einsetzbar und, wie du es mir auch sagst, wirtschaftlich vielleicht sogar noch sinnvoll. Ja, ich meine, klar, ich kann mir hier ich kann da sagen, hier analysieren wir mal den Text und gib mir mal eine Buchzusammenfassung. Klar, wenn die Kreditkarte es glühen darf, ist das fair enough, ja. Wenn ich dafür keine Arbeit mehr habe, dann mache ich vielleicht so eine Buchvorstellung oder eine Buchanalyse damit. Aber die Frage ist halt, ob das dann auch wirklich ein sinnvoller Use Case ist oder nicht. Dass ich das machen kann, ja, aber ich kann auch mal einen Porsche zum Einkaufen fahren. Die Frage ist nur, oder auch zum IKEA fahren, aber die Frage ist, ob das halt irgendwie Sinn ergibt oder nicht, oder ob das wirtschaftlich tragbar ist, ist halt die andere.
Wahrscheinlich gibt es da so ein bisschen zwei Rollen. Ne? Wir hatten beim letzten Mal ja sehr intensiv über ChatGPT an sich gesprochen und ein bisschen weniger über die API von GPT-3. Und beim letzten Mal hatten wir auch so ein bisschen so ein Zwischenfazit gezogen, das da lautete, ChatGPT ist ein cooles Helferlein, um sich, ich sag mal, Texte zu generieren, die gut genug sind für viele Dinge und die einem zum Beispiel bei dem Erstellen von Blogposts oder von PowerPoint-Präsentationen einen Output liefern, der mal 80% an dem dran ist, was ich erreichen möchte. Und insbesondere in der Situation, wo ich in der Lage bin, die Qualität dieses Outputs zu beurteilen, kann mir das sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Also, weil wir hatten auch beim letzten Mal schon gesagt, kommt manchmal ein bisschen viel Unsinn raus bei den Outputs. Und wenn man dann in der Lage ist, das zu erkennen und ein bisschen zu tweaken, ein bisschen dran zu zuppeln, dann kann man sehr viel Zeit sparen. Das ist, glaube ich, die Rolle 1, so, ne? Die KI als Helferlein-Rolle, so nenne ich sie jetzt mal. Dafür funktioniert auch das UI von ChatGPT wunderbar, aber auch viele andere Kontexte, die nicht ChatGPT sind, sondern Apps basierend auf irgendeinem großen Sprachmodell oder der GPT-3-API, fallen, glaube ich, auch häufig in diese Rolle. Und die zweite Rolle ist halt tatsächlich die Verarbeitung von Text. Ne? Und ich glaube, die ist halt nochmal ganz, ganz anders. Und da gibt es auch noch extrem viele Use Cases, ne? Das, keine Ahnung, also kleine Helferlein-Tools, glaube ich, sind so auf absehbare Zeit das, wo es am besten funktioniert. Ne? Sowas wie, mach mir mal eine Kindergeschichte, sei mal ein Sprachtrainer für mich, fass mir mal TripAdvisor-Bewertungen zusammen oder so. Ne? Erstell mir Blogposts relativ easy, mach Auto-Replies für E-Mails oder so, solche Sachen. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine etwas andere Rolle. Das ist nicht das aktive Helferlein, was mir jetzt gerade für meinen Task at Hand hilft, sondern wo Sachen automatisch verarbeitet werden.
Aber immer noch begrenzt auf nur Text, ne?
Ja, genau. Sprachmodelle sind primär für Text. Aber ich glaube, ne, dadurch, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen ausholen, weil ich habe Wochenende habe ich auch mit verschiedenen generativen KI-Tools rumgespielt und ich habe mir mal selber die Challenge genommen, zu versuchen, mich selber zu imitieren mit Daten, die öffentlich verfügbar sind. Das war auch super spannend. Das heißt also, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich so eine Art Podcast, Podcast-Inhalt auf LinkedIn posten, wo sämtlicher Output KI generiert ist, wo man aber denken könnte, dass der Inhalt von mir ist. Ne? Und ich habe drei Ebenen versucht, haben wir gerade eben ja auch schon mal gesagt, drei Ebenen versucht oder drei Medien versucht abzudecken. Einerseits Text, andererseits Bild und dann auch tatsächlich Audio. Und ich hatte dann einfach meinen Namen gesucht und nach Content von mir aus der Vergangenheit gesucht und habe den versucht über ChatGPT menschlicher zu machen, so dass der, also da, wir reden ja nicht, wie wir schreiben, ich sag 25 mal M, wenn ich einen Satz gerade ausreden möchte. Und deswegen habe ich einfach ChatGPT gesagt, ey, nimm mal diesen alten LinkedIn-Post von mir und transformier den in gesprochene Sprache. Füg ein paar M's hinzu, füg ein paar was auch immer hinzu. Und mit dem Output war ich relativ schnell sehr zufrieden. Und dann habe ich von einem vergangenen Vortrag von mir einfach das Audio extrahiert und das in ein Tool für Sprachsynthese reingegossen. Und da muss man 5 Minuten an Audio hochladen in guter Qualität. Und danach hat man halt ein Text-to-Speech von seiner eigenen Stimme. Und da konnte ich dann halt den Text, den mir ChatGPT vorher generiert hat, einfach reintun und habe ein Audio rausbekommen, was sich sehr authentisch nach mir angehört hat. Ich hatte irgendwie witzigerweise so einen sehr coolen und charmanten britischen Akzent bekommen. Keine Ahnung, wo der hergekommen ist. aber habe ich gedacht, ja gut, nehme ich, gar nicht so schlecht. Und das dritte war, dass ich einfach aus der Google-Suche 20 verschiedene Bilder von mir genommen habe, wo ich in unterschiedlichen Positionen abgebildet worden bin und habe die in so ein Feintuning reingeschoben von Stable Diffusion und also einem dieser generativen Bildmodelle. Und war dann am Ende in der Lage, tatsächlich Bilder zu generieren, wo ich drauf abgebildet sind, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Und dann habe ich einen LinkedIn-Post verfasst oder beziehungsweise habe dann einfach ein Video generiert, wo ich dieses Bild von mir genommen habe, was ich selber über KI generiert habe, wo dann, ich sag mal, ich sozusagen einen Text gesprochen habe und nichts davon war ich selber. Und das fand ich sehr, sehr interessant, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das öffentlich verfügbare Daten waren, weswegen die Qualität von dem Output mit eigens dafür erhobenen Daten oder gesammelten Daten nochmal besser würde. Und vor allem, dass alle diese Tools per API verfügbar sind. Und da habe ich in dem Moment gedacht, boah, krass, allein die Scale davon, wie man jetzt Content generieren kann, ist schon enorm. Und ich glaube, in diese Richtung wird es in Zukunft auch sehr, sehr viele spannende Use Cases geben, weil, ja, also fast alle diese Tools sind per API verfügbar.
Ich sehe schon, auf der einen Seite ist dann Content Commodity, also man kann wirklich, man hat eine These, man hat ein paar Ideen, man lässt sich noch ein paar Ideen dazu generieren, man pustet das so auf, wie du das jetzt sagst, in Richtung Content in irgendeiner Form, sei es Blogpost, sei es Video, sei es Audio-Podcast, die man erstellt oder was auch immer. Und auf der anderen Seite habe ich dann den Konsumenten, der davon auf der einen Seite erschlagen wird, aber auf der anderen Seite auch sich seine Tools schnappen kann und sagen kann, gib mir mal davon eine Summary, sag mir mal kurz, was sind so die zwei Kernelemente. Ich komme mit dem ganzen Input nicht mehr zurecht. Ich werf das auch irgendwo gegen, damit ich damit auch wieder zurechtkomme. Auf der einen Seite eine große Verteilungsmaschine und auf der anderen Seite eine Maschine, die einem dann hilft, das Ganze wieder so runterzubrechen, was man dann so gegenüberstellt.
Ja, die Frage ist, ne, wo führt das so mittelfristig hin? Das ist ein bisschen Meta jetzt, gar nicht so super praktisch, aber angenommen, das Internet wird in Zukunft geflutet mit KI-generiertem Content und wir trainieren dann, so wie das bei GPT-3 ja auch passiert ist, mit diesem Content letztendlich wieder neue Sprachmodelle, haben wir irgendwie so eine Art KI-Inzest oder so, wo man nicht genau weiß, was dann, also wie die Qualität von zukünftigem Output von solchen Sprachmodellen dann sein wird, wenn da ja quasi diese Modelle mit ihrem eigenen Output wieder angelernt werden.
Klingt auf jeden Fall nach genug Stoff für irgendwelche dystopischen Steampunk oder sonst irgendwelche Serien bei Netflix. Vielleicht werden die ja auch schon irgendwie synthetisch generiert mittlerweile.
Es kann gut sein. Also ich glaube, dass da insbesondere für alle Unternehmen, die in irgendeiner Form konsumierbaren Content erstellen, ne, und damit ihr Geld verdienen oder Geschäftsmodelle haben, die darauf aufbauen, sehr, sehr viel Potenzial für Individualisierung vor allem besteht, ne, und auch für sehr viel Einsparpotenzial. Also alles, wo jetzt zum Beispiel heutzutage, ich sag mal, ich denke jetzt gerade an sowas wie Hörbücher oder so, ne, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass die Qualität dass diese KI-Modelle nicht an die Qualität von Leuten ranreicht, also tatsächlich gesprochene Hörbücher ranreicht, ne, alleine weil die Emotion noch nicht so richtig transportiert werden kann. Und ich glaube, an manchen Stellen, das haben jetzt meine Experimente ergeben, kommt da auch nochmal ein bisschen komischer Output raus, insbesondere was so die Betonung angeht, ne. Also wo dann halt, ich weiß nicht, ist dann eine Frage und dann wird das Fragezeichen komplett ignoriert und dann geht die Betonung ganz, ganz lange über drei Sätze so nach oben, was dann ein bisschen abschreckend ist. Aber die Qualität ist im Grunde schon richtig, richtig gut. Und wenn sich das noch ein bisschen weiterentwickelt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele solcher Sachen auch irgendwie automatisiert erstellt werden können.
Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, was man jetzt schon macht. Ne? Dann hat es so einen kleinen Zukunftsausblick gegeben. Aber sagen wir mal, bin ich jetzt jemandem, der so ein bisschen technikaffin ist, wenn mich jemand fragt, sag mal, was kann ich denn jetzt hier mit ChatGPT machen? Ich bin auch absolut heiß drauf. Was würdest du quasi jetzt hier zum Abschluss, um zum Abschluss zu kommen, was würdest du denn der Person oder was könnte ich der Person für einen Tipp geben? Sagen, pass mal auf, probier mal das aus. Klar, Geschichten erzählen, hatten wir schon. Aber tatsächlich, wenn man so ein bisschen Technikaffinität hat, was ist deiner Meinung nach ein guter Einstieg darin? Was würdest du den Leuten mitgeben? Sagen, hier, pass auf, mach das so, probier das aus und du wirst sehen, Offenbarung wird sich dir erinnern.
Ich glaube, ich würde zwei Sachen mal machen. Also wenn wir in diesen Rollen denken, die ich vorhin mal so skizziert habe, die jetzt gerade so mein mentales Modell reflektieren, war ich das erste Mal richtig angetan von ChatGPT selber, als ich mal einen Testcase in ChatGPT eingegeben habe und mir dann für diese Klasse, die ich testen wollte, die Implementierung ausgeben lassen habe. Das fand ich schon ziemlich cool. Also quasi TDD,
rückwärts
sozusagen. Nur halt KI-gestützt sozusagen. Oder KI-gestützt, das funktioniert ja auch gut umgekehrt tatsächlich. Also wenn man irgendwie eine Klasse hat oder so und die testen lassen will, sich dann den Testcase dafür auszugeben. Dann ist die Frage, ich weiß nicht, ob ich das direkt in Production so einfach copy-paste halt rüberschieben
das
würde.
Das nicht, aber man kann sich zumindest die Tipparbeit sparen. Ich habe nämlich noch einen Haufen Zeug, also mal so ein bisschen Code rumliegen, den ich irgendwie mal erstellt habe und den ich nie irgendwie mit Testcases versehen habe, wo ich mir jetzt mal denke, das könnte man doch eigentlich mal machen, damit man zumindest, wenn man dran weiterarbeiten will. Guter Punkt. Danke, das nehme ich mit und es ist ein super Punkt auf jeden Fall.
Und ich glaube, also was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, letztens wollte ich ein bisschen, das kann man wahrscheinlich auch im Rahmen von Testing nehmen, wenn man sich irgendwie Dummy-Daten oder Testdaten generieren will, einfach die TypeScript-Definition und die Typendefinition irgendwo also bei ChatGPT einfügen und dann sagen, generiere mir mal jetzt, weiß ich nicht, ein Testdatensatz, wo das Array dann eine Länge von 5 hat oder so. Das funktioniert auch total cool. Finde ich auch ziemlich beeindruckend. Okay. Und für diese zweite Rolle, also so dieses kleines Helferlein oder beziehungsweise so ein Tool zu bauen, was die GPT-3-API benutzt, muss ich so ein bisschen überlegen. Aber meine ersten Aha-Momente in der Benutzbarkeit hatte ich dann, als ich gesagt habe, jetzt bitte gib mir den Output als JSON und so. Und dann ab da konnte ich halt die Responses von der GPT-3-API gut benutzen. Und vielleicht kann man sich ja auch, wenn man so Bock auf ein Fun-Projekt hat, sich einen Testdatengenerator mal selber bauen, dass man sagt, man baut sich irgendwie ein kleines Textfeld oder so, man sagt, hier ist die Typendefinition, generiere mir Testdaten dafür. Oder auch einen Klon von ChatGPT selber bauen, das macht auch Spaß. Weil man dann auch so ein bisschen in diese Kontextproblematik reinläuft.
Ach ja, stimmt, das ist auch wirklich immer gut, dass man das auch nochmal sieht, ne? Weil ich glaube, gerade wenn man mal mit Kunden auch irgendwann mal auf die Reise geht, sowas mal einzusetzen, also wenn dann der Chatbot auf einer Webseite wirklich mal hilfreich ist und nicht so das Ding, was man sofort wegschieben möchte, da wird es ja dann auch irgendwann hingehen und da wird man sowas ja auch wissen und verstehen müssen. Deswegen finde ich das auch super spannend. Was du noch beschrieben hast, das fand ich jetzt auch richtig augenöffnend. Also zum einen, was ich super cool fand, war, dass du gesagt hast, so den Output, also dass man ChatGPT erklärt, was man für einen parsbaren Output hat oder haben möchte. So, das fand ich super. Und auch, dass du sowas wie eine, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Programmierung ist, was man da hat, aber irgendwo, dass man ChatGPT mal mitnimmt und sagt, so, du machst das jetzt mal so, du verhältst dich so und das hier in diesem Bereich bewegst du dich gerade. Was ja schon, ist es jetzt nicht Programmierung, aber es ist irgendwo, dass eine gewisse Algorithmik ja dann auch irgendwo abgebildet wird. Das fand ich auch nochmal super spannend. Das sind für mich so zwei, drei sehr, sehr coole praktische Puzzlestücke, die ich echt gerne auch nochmal aus dem Gespräch mal mitnehme und auch mal gucke, was ich damit so mal machen kann.
Ja, das ist es gibt mittlerweile auch im Internet schon so Witze, dass Prompt Engineer eigentlich so demnächst der universelle Job ist für alles, weil dieses Tweaking von dem, was man in so Sprachmodelle reingibt, kann sehr unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Und das stört mich manchmal auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass der Output von diesen Sprachmodellen nicht immer so super deterministisch ist. Und das macht es gerade in der Verarbeitung ja manchmal ein bisschen schwierig. Und sobald dann beispielsweise im Hintergrund das Modell ein kleines bisschen gefeintuned worden ist, dann auf einmal funktioniert das Erzwingen von so JSON-Output nicht mehr so richtig. Und dann kann das Frontend oder das Backend diese Daten nicht mehr richtig parsen und wirft Fehler. Das ist halt total doof, wenn das funktioniert und wenn das nicht funktioniert. Und von daher glaube ich, steckt da schon auch sehr viel Magie drin im Ausprobieren von diesen Prompts letztendlich. Und das gilt sowohl für das Interface und die Benutzung von ChatGPT als auch für die API und das wahrscheinlich auch generalisierbar für den Umgang mit fast allen großen Sprachmodellen, also auch zum Beispiel die Open-Source-Varianten wie GPT-NeoX oder GPT-J.
Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe jetzt noch eine ein bisschen ketzerische Frage zum Abschluss, weil ich meine, okay, ChatGPT oder generell diese ganzen GPT-Modelle sind ja sprachbasierte Modelle, aber du kannst ja damit theoretisch, wenn du so mal so das Ding irgendwie selber betreibst oder so, wäre es ja möglich, da Daten damit zu analysieren und zwar zu einem, sagen wir mal, überschaubaren Kostenrahmen vielleicht. Also nehmen wir das jetzt einfach mal gesetzt. Unter diesem Aspekt, meinst du, dass das eine Revolution oder eine Evolution im Bereich Data Engineering lostreten kann? Also sprich dieses klassische Data Engineering, dass halt Leute irgendwie mit den Daten rumhantieren, dass sich das dann irgendwie mehr von der persönlichen als in die Maschinenebene begeben wird? Oder siehst du das da anders?
Ich bin mir unsicher. Also einerseits, ne, große Datensätze jetzt über Sprachmodelle zu verarbeiten, ist vor allem erstmal ein sehr, sehr teurer Weg dafür, weil du kannst dir vorstellen, gerade wenn du mit großen Datensets arbeitest, sind das extrem viele Zeichen, die du durch die Gegend schiebst. Ne? Also ich habe da gerade so eine riesen CSV-Datei vor meinem inneren Auge. Und ich glaube, wenn man sowas mal irgendwie lokal laufen lässt und Ressourcen dafür hat, um das zu machen, dann ist das vielleicht machbar. Aber für Verarbeitung im großen Stil müssen diese Modelle erstmal noch deutlich günstiger werden. Aber du hast gesagt, das ist gegeben. Ne?
Genau. Gesetzt dem Fall, dass das wirtschaftlich machbar wäre. Also sagen wir mal, für sich irgendwie lässt das Ding in einem eigenen Rechenzentrum laufen und gib ihm.
Ja, dann glaube ich, aber das ist jetzt so eine keine besonders fundierte Meinung, also oder sagen wir, es ist nur eine Meinung, glaube ich, dass die Sprachmodelle ja eigentlich so eine Art statistische Fortsetzung von dem Input-Text sind. Also welcher Output kommt jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als nächstes oder würde als nächstes kommen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Sinnvolles rauskommt, einfach weil dieser Datensatz ziemlich sicher sehr einzigartig ist, kommt da wahrscheinlich nicht so viel Sinnvolles am Ende bei rum, kann ich mir gut vorstellen. Das sieht man, also der Grund, warum ich zu diesem Zwischenfazit komme, ist, dass wenn man mit GPT-3 interagiert und große Zahlen verarbeiten lässt, dass da meistens nicht besonders gute Ergebnisse bei rumkommen. Na, also sowas wie 3+4 funktioniert noch ziemlich gut, weil einfach in dem Textkörper, der in GPT-3 reingeflossen ist, halt ziemlich häufig 3+4=7 rauskommt. Aber wenn du schon große Zahlen nimmst, die einfach statistisch gesehen nicht so häufig in dem Textkörper zu finden sind, mit dem das Modell antrainiert worden ist, dann kommt da schon wieder nur noch Müll raus. Und von daher, wenn ich das versuche, auf dein Beispiel anzuwenden, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein ähnlicher Datensatz schon mal irgendwo aufgetaucht ist und dann guter Input dabei rausgekommen ist, nicht so wahnsinnig hoch. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir da noch so eine Abstraktionsebene dazwischen schieben müssen. Und das ist vielleicht noch der letzte Aspekt, den ich unterbringen möchte. An dieser Stelle passiert auch tatsächlich schon ganz, ganz viel. Also es gibt mittlerweile Sprachmodelle, die in der Lage sind, sowas wie Tasks zu identifizieren innerhalb des Prompts und dann dadurch externe Funktionen zu triggern. Also sowas wie, ich habe mich jetzt im Detail noch nicht damit beschäftigt, aber im Grunde ist das die Basis dafür, um dann zu sagen, also nicht nur irgendwie Internetsuchen zu ermöglichen, basierend auf diesem Prompt, sondern auch zum Beispiel sowas wie eine Lambda-Funktion oder sowas anzusprechen. Und ich glaube, okay. Das spätestens ist ein sehr interessanter Aspekt. Oder auch halt zu extrahieren, welche Art von Aufgabe muss dort gelöst werden, um dann vielleicht auch das Sprachmodell in die Lage zu versetzen, die entsprechende Lambda-Funktion zu schreiben und dann auch auszuführen. Und das geht natürlich sehr stark in Richtung Generalisierbarkeit. Und wenn das Realität wird, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sowas wie systematische Datenverarbeitung auf, ich sag mal, menschlichem Niveau möglich wird.
Danke. Danke für dieses schöne Gespräch.
Ja, super gerne. Ist ein sehr faszinierendes Thema. Ich kann nur wärmstens empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. ChatGPT ist ein cooler Einstieg, aber die Welt ist größer und die Welt ist faszinierender. Auf jeden Fall.
Danke dir für diesen wunderschönen Überblick und ja, dass du auch die Zeit dafür hattest, dass wir da heute mal ausführlicher drüber sprechen konnten und wir sehen uns mal wieder.
Jo, super gerne. Bis dann.
Hat mich gefreut. Ciao.
Ciao.